Ja, ich möchte euch auch herzlich begrüßen für den besonderen ersten Predigt-Gottesdienst in diesem neuen Jahr. Und zwar möchten wir heute über die Jahreslosung nachdenken aus Psalm 34, 15 und haben dazu einfach mal überlegt, wen könnten wir fragen, unterschiedliche Impulse, Gedanken zu diesem Thema zu liefern. Und es haben sich 4 bis 5 Brüder gefunden, die gesagt haben, ja, ich bringe etwas mit und da freue ich mich total drüber. Und deswegen kriegen wir heute einen bunten Blumenstrauß von unterschiedlichen Gedanken bestimmt. Und ich bin echt total gespannt. Und wir fangen jetzt an mit dem Lied 146, das ist Wenn Friede mit Gott. Und dann hören wir 2 Beiträge von dem Reinhard und von dem Alex. Und dann singen wir nachher nochmal ein Lied, dann nehme ich nochmal kurz das in die Hand.
Ja, ich wurde mit dieser E-Mail überrascht im Urlaub und da standen mehrere Namen drauf, unter anderem auch Reinhard. Da ich ja hier dreifach bin, also 3 Reinhards, fühlte ich mich gar nicht angesprochen. Und vorhin Sonntag sagt der Philipp, hast du dir das überlegt? Ich sage, was? Ja, so und so. Ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, ja sicher. Frieden, dieser Vers ist der zweite Teil aus dem 34. Psalm, Vers 15. Und im ersten Teil steht, lasst ab von dem Bösen und tue Gutes. Und dann folgt der zweite Teil, der jetzt als Losungswort gilt, suche Frieden und jage ihm nach. Ja, der Vers, das ist und bleibt ein schöner Wunsch, würde ich mal sagen. Wie ist man wohl auf diese Verse gekommen für 2019? Es gibt scheinbar keinen Frieden. Kriege ununterbrochen, Vertreibungen und Mord, Mord und Totschlag. Nach unserem Empfinden schlimmer denn je. Ich denke, das können wir nicht ändern. Aber man muss nicht mal in die große Weltsituation sehen, mit all den Kriegen und Auseinandersetzungen. Der Friede, der fängt bei uns an, der fängt bei mir persönlich an. Wenn ich bereit bin, mein eigenes Ich und auch das mal zurückzunehmen und zu vergeben, was schon lange fällig war, nur so ist es vielleicht möglich, in meinem Umfeld Frieden zu haben. Ja, wir sollen ihm, dem Frieden, nachjagen. Das heißt doch wohl, dass es eine ständige Arbeit ist, den Frieden zu erhalten. Und warum ist es so schwer, Frieden zu finden und Frieden zu erhalten? Ich denke, um das zu verstehen, müssen wir sehen, was Frieden kaputt macht. Eifersucht. Der andere kann etwas besser als ich. Unzufriedenheit führt zum Streit und zu Verletzungen. Missgunst. Der andere ist erfolgreicher. Macht, Enttäuschung und was noch alles zum Streit führt. Versuche, deinen Partner oder Mitmenschen so stehen zu lassen, wie er ist, auch wenn er anderer Meinung ist. Erweise deinem Gegenüber Respekt und Anerkennung. Wo lerne ich, anderen zu vergeben und Freundschaft mit ihm zu schließen, dass ich mit ihm schließen kann? Da, wenn ich dieses schließen kann, da entsteht der Frieden. Und dann beginne, ihm nachzujagen und ihn nicht zu verlieren. Der Frieden ist für mich persönlich die Gnade, dass Gott mich erlöst hat. Ich habe Frieden mit Gott. Und das ist ein Friede, der mir geschenkt worden ist, dem ich nicht nachjagen musste. Aber den anderen Frieden, den wir persönlich um uns herum haben, den müssen wir ständig nachjagen und erneuern.
Ja, jetzt kommt das Chaos. Nee, Quatsch. Und ja, der Philipp hat mich auch gefragt, ob ich zu dem Thema was sagen kann. Und das Erste war halt, na klar, das geht mir so von den, das ist ja genau mein Ding. Und das ist ja gar kein Problem. Und ja, und die ganze Woche fand ich nichts, was irgendwie mir so von den Lippen gegangen ist. Und dachte mir, oh, irgendwie schiebst du raus, irgendwann sagt dir Gott schon irgendwas. Und gestern kam immer noch nichts und dann habe ich mich hingesetzt, gebetet und mir nochmal den Psalm durchgelesen und habe dann was Theoretisches gemacht. So eine Hausaufgabe, mit der ich aber nicht zufrieden war. So, und dann habe ich mir gedacht, das ist, ja, Theorie ist ja dazu ganz nett, aber ich bin halt kein Theoretiker und habe Gott nochmal gebeten, ach, gib mir doch irgendwas anderes, wo ich vielleicht was erzählen kann. Schwupps, und da war was. So, und da ging es halt darum, eher um mein persönliches Empfinden und es ging um einen Kunden, den ich habe, ich bin Schornsteinfeger und dieser Kunde ist unheimlich schwierig. Also, vor 10 Jahren habe ich den kennengelernt, meine Vorgängerin, so fing es an, hat blöderweise auf die Karteikarte geschrieben mit so großen Buchstaben und ich war neu und habe das gar nicht so registriert, Vorsicht, das ist ein Arschloch. So, und ich hatte diese Karte aufgelegt und macht meine Sachen und er guckte drauf, aha, ich sehe das und dachte nur, oh nein, was hast du da getan? Ich meinte zu ihm, guter Mann, das war nicht ich, das war meine Vorgängerin. Ich nehme sie so, wie sie sind. Also ich lerne sie jetzt neu kennen und beachten das gar nicht. Wir streichen das durch. Ne? Und er war sehr nett. Ich muss 3-mal im Jahr dahin. Und es bestätigte sich leider, dass er unheimlich link ist und unheimlich hinterrücks arbeitet. Und immer wenn ich da war, kam von Erinnerung irgendwas, ob ich die Arbeit auch so richtig gemacht hätte, von meinem Chef, warum muss der 2-mal im Jahr kommen, ist die Messung so richtig und so weiter. Und merkte irgendwie, ich komme mit diesem Menschen nicht zurecht. Und meine Lebensphilosophie ist, gib jedem Menschen auch eine 3. Chance. So, jetzt komme ich 3-mal im Jahr dahin, mal 10 Jahre. Ich habe den Menschen wirklich viele Chancen gegeben. Und dann war 2010 oder 2011, da war die freie Schornsteinfegerei. Und immer wieder kamen Sprüche, die wirklich mehr als unter die Gürtellinie gehen. Also von wegen, der harmloste war, ich bin ein Überbleibsel aus der SS, also aus der NS-Zeit, ich würde die Leute ausspionieren und würde das der Polizei melden. Ich gucke den an, guter Mann, was reden Sie da? Und das ist ein gebildeter Mann, also Ingenieur, also ne, kein Hartz-IVer oder ne, keine Ahnung, ne, also keiner, wo man denkt, also wirklich einer, der im Leben steht. So, 2011, 2010 war und Schornsteinfegerwahl war frei. Und ich dachte mir, Halleluja, jetzt gehe ich dahin, nehme all meinen Mut zusammen und sage, guter Mann, ich habe mir jetzt wirklich, glaube ich, 6 Jahre Ihre Sprüche angehört, ich war immer nett, ich war immer pünktlich, ich mache hier immer noch 100% mehr, dass Sie zufrieden sind und ich habe einfach keine Lust mehr, suchen Sie sich einen anderen. Da guckt er mich an, nee, Herr Angerer, Sie sind immer pünktlich, Sie rufen eine Woche vorher an, Sie sind nett, ich würde Sie gern behalten. Ich kam da raus und dachte mir, das kann nicht sein. Ich krieg diesen Typ nicht los. Zum Chef gegangen, ich so, Micha, der will nicht weg. Ne, mach die Rechnung höher. Rechnung höher gemacht, egal. So. Er wurde freundlicher, nachdem ich ihm das dann halt gesagt habe, dass ich keine Lust mehr auf ihn habe. Aber das hat ein Jahr gedauert und schon wieder kam die Stichelei. Der Höhepunkt war jetzt im Dezember. Ich musste ihn halt eine Woche vorher anrufen, damit er sich, glaube ich, geistig darauf vorbereiten kann, wie auch immer. Gehört auch zu seinen Schikanen dazu. Und meinte, ja, Herr Müller, nennen wir ihn mal, wann haben Sie Zeit für mich? Ja, am Montag, letzter Arbeitstag. Ich denke, ist kein Problem, um wie viel Uhr denn? Ja, um 8 Uhr morgens. Ich sage, ja, Herr Müller, ist so, ich bringe den David in den Kindergarten. Ich müsste alles umändern, müsste halt den David auch eine Stunde früh aus dem Bett holen und so weiter. Ne? Das ist alles echt unangenehm. Sie sind doch den ganzen Tag da. Nee, um 8 Uhr. Ich so, ey, ist kein Problem. Sie wissen ja, ich ändere jetzt alles um. Sie haben eine Woche Zeit, wenn Sie nicht da sind, rufen Sie mich bitte an und ändern Sie den Termin. Und ich wache morgens auf, und das hat er öfter gemacht, und ich wusste, der Typ ist nicht da. Ich wusste es, weil es seine Masche ist. Fahr dahin, David total hinüber, ja, weil ne, dieser Morgen total unharmonisch, fährst du schon richtig gut gelaunt auf die Arbeit. Und ja, klingel nochmal, weil man muss auch mehrmals klingeln. Der hat keinen Briefkasten und so ein Tor, also ganz schwierig. Und 5-mal geklingelt und irgendwann kommt sein netter Sohn runter. Im Bademantel, total verschlafen. Ja, was wollen Sie denn hier? Ich so, ich bin der Schornsteinfeger, ist Ihr Vater da? Nee. Ich so, kann ich reinkommen, den Schornsteinfegen? Nee, ich muss mich fertig machen. Na du Depp, meinst du, ich kommst mit aufs Dach oder was? Ne? So habe ich mir dann so gedacht. Setz mich ins Auto rein und merke, wie ich am Kochen bin. Und ich bin ein Mensch, der ja so sehr emotional wirkt. Also, ne? Und wenn das bei mir am Kochen ist, dann macht da ein Schalter Klick und dann ist halt Feierabend. So. Und ich im Auto, das lässt du nicht auf dir sitzen. Ey. Und habe ihm geschrieben, ich komme hier nie wieder hin, rufen Sie den Chef an, die Sache ist hier gelaufen. Wieder geklingelt, kommt der Typ runter, dem wird in die Hand gedrückt und sagt, hier, gib das deinem Vater, es reicht mir. Alles klar. So, letzter Tag, ich dachte jetzt, Alex, jetzt freust du dich einfach. Der letzte Tag, das Ding ist gelaufen, ich gehe da einfach nicht mehr hin, da muss der Chef jetzt hin, ist mir alles egal. Ich gehe da nicht mehr hin, ich weigere mich, diesen Kunden zu machen. Und fahre immer wieder an diesem Haus vorbei und sehe sein Auto da stehen. Und ganz ehrlich, über diese 10 Jahre hinweg hat sich da eine Wut aufgestaut. Und hatte auf einmal Hass auf diesen Menschen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich hatte Gedanken, wo ich gedacht habe, das kann nicht sein. Hoffentlich kommt er in die Intensivstation, kommt eine Pflegerin, die ihn so scheiße behandelt. Und hoffentlich kriegt er nur noch Schlechtes. Und also wirklich, hoffentlich wieder vom Auto überfahren, ist mir egal. Hauptsache dieser Mensch ist weg. Und regte mich so auf, dass man hier dieses Zucken im Auge, wenn man das hat. Ja? Und merkte, ich versaue mir diesen ganzen Tag, ich versaue mir diesen Tag schon wieder durch diesen Menschen, der hat mir schon so viele Tage versaut. Sitze im Auto und reg mich unheimlich auf und dachte mir, nee, das macht er nicht mehr mit mir. Was machst du jetzt? Du betest und saß im Auto und hab einfach gesagt, Herr Jesus, bitte gib dem Menschen, was er braucht und vergib ihm, dass er so ist, wie er ist und bitte gib mir Ruhe. Ne? Lass diesen Menschen einfach so stehen. Vielleicht hat er einfach auch ein schlechtes Leben. Vielleicht ist er einfach auch irgendwie so, weil er mit sich selber nicht klarkommt. Ne? Und ich habe ja eigentlich ein gutes Leben. Warum soll ich mich darauf einlassen? Und ich merke immer mehr, wie Gott mir diesen Frieden gibt, den ich vorher nicht hatte. Und das ist halt krass. Das fand ich so, ich war so im Hass mit diesen Menschen. Ich glaube, wenn der über die Straße gegangen, ich hätte Gas gegeben. Bum, so fest, nochmal drüber. So, ne? So, und so sauer war ich auf den. Und hat mir dann wirklich, und Gott hat mir dann wirklich so gesagt, weißt du was, Alex, dein letzter Arbeitstag, ist doch alles super. Lass dich doch nicht so von diesen Menschen so beeinflussen, so negativ. Und dann kam mein Chef, dann irgendwie 2 Tage später, rief mich dann halt an und meinte, Alex, der Herr Müller, der hat sich hier einen anderen Kunden gesucht, also einen anderen Schornsteinfeger gesucht. Und ich so, oh, und mir ist so eine Last abgefallen, ich muss zu diesem Menschen spätestens erst wieder in 8 Jahren, wenn ich eventuell selbstständig bin. Und dann ist er auch schon wieder älter und vielleicht ist er dann nicht mehr ganz so aggressiv wie jetzt. Und das hat mir wirklich wieder gezeigt, dass man auch persönlich in seinem Leben durch Gebet und einfach durch Gott wirklich Frieden finden kann, auch wenn man einen Menschen so nicht leiden kann und Gott das wirklich drehen kann. Und so habe ich meinen Frieden mit diesem Menschen gefunden.
Ja, jetzt kommen 2 weitere Beiträge, und zwar einmal vom Phil und danach vom Klaus.
Guten Morgen, ich bin Phil, ich komme aus Australien. Meine Frau ist Annelie, die Schwester von Dougie. Hoffentlich könnt ihr mich verstehen. Ja, ich fühle mich sehr, sehr geehrt, hier zu sein und zu sprechen. Ich habe viele Worte gelernt für heute, weil wenn ich auf Deutsch spreche, habe ich mehr Zeit. So, suche Frieden und jage ihm nach. Als Philipp hat mir gefragt, ob ich heute sprechen möchte, ich hatte ganz viel über diesen Vers nachgedacht. Was bedeutet suche Frieden? Was bedeutet Frieden zu jagen? Bedeutet, dass ich versuche, ein friedliches Leben zu leben? Vielleicht. Oder dass Gott wollte mich einfach zu sitzen und entspannen? Oder nur, dass ich nicht böse bin? Wie kann man Zuckerfrieden und Frieden jagen? Das Leben von Jesus, Paulus, Petrus, Stephanus sieht nicht so friedlich oder ruhig aus? was bedeutet dieser Vers für uns? Ich bin Lehrer in Australien und ich lehre Studenten, die Autismus haben. Ein Student hat mir eine Karte gemacht, Tschüss zu sagen. Und als ich es gelesen habe, dachte ich, ich denke, dass es ist ein prophetisches Wort für mich und vielleicht für euch. Er hat geschrieben, danke Herr Miller für dieses Jahr, ich werde dich vermissen, weil du ein guter Lehrer warst. Immer erinnere dich an Si vis pacem parabellum. Das ist Latein für, wenn du Frieden willst, rüste zum Krieg. Wenn du Frieden willst, rüste zum Krieg. Ich dachte, Mensch, das ist so lustig, aber so kraftvoll. Und habe ich gefühlt, dass Gott hat mir gesagt, ihr Frieden, dein Krieg. Kämpfe für ihren Frieden. Als ich in Indien war, wurde ich zu einer Stammesbaby-Widmung eingeladen, wo die Dorfbewohner ihr Baby einer Muttergöttin hingeben. Ein Teil der Zeremonie ist, dass ein Mann auf die Trommel schlägt und damit die Muttergöttin einlädt zu kommen und alle Personen in Besitz nimmt. Ich wusste das, aber ich wusste nicht, wie ich reagieren würde, wenn jemand manifestieren würde. Würde ich wütend sein? Würde ich von den Dämonen angegriffen werden? Sollte ich ängstlich sein? Nein. Größer ist der, der in mir lebt, als der, der in der Welt ist. Aber ich wusste nicht, wie ich reagieren würde, wenn jemand manifestieren würde. Die Trommel spielte. Zuerst passierte nichts. Dann habe ich geguckt und ich habe ein Mädchen gesehen. Sie war vielleicht 15 Jahre alt. Sie fing an zu beben, schützte ihr Gesicht. Dann ist aufgestanden und hat zur Trommel getanzt, komplett kontrolliert von der Muttergöttin. Ich bin fast in Tränen ausgebrochen. Ich nahm meine Stärke zusammen, um nicht loszuheulen. Ein schönes Mädchen, komplett unterdrückt, mit keinem Frieden. Die einzigen Dinge, die durch meinen Kopf gingen, waren, ich kann mein Leben dafür geben. Ihr Frieden, mein Kampf. Ihr Frieden, ihre Freiheit, mein Kampf. Ich weiß, in Deutschland gibt es keine Muttergöttin. Aber es gibt viele Menschen, die unterdrückt sind. Sie haben keinen Frieden, Frieden in ihren Gedanken, Frieden in ihren Körpern, Frieden in ihren Familien, Frieden mit Gott. Und ich glaube, dass Gott zu seiner Gemeinde sagt, Frieden zu suchen bedeutet, dass wir für Leute kämpfen. Unser Kampf ist nicht gegen Menschen. Unser Krieg ist nicht gegen Leute, sondern für Leute. Wir kämpfen wie Jesus, indem wir unser Leben niederlegen. So wie Jesus alles aufgegeben hat für unseren Frieden, so geben wir unser Leben auf. Und wenn wir alles für andere aufgeben, wenn wir unser Leben auf den Altar niederlegen, dann kommt der Heilige Geist und in uns brennt. Zu kämpfen für andere ist, wo Leben gefunden ist, weil Jesus genau dort ist. So kämpfe im Gebet. Ich liebe, dass ihr fastet diese Woche. Fasten ist Kämpfen mit Gott. Bete für die Kranken. Erzähle das Evangelium. Sei im Leben von anderen involviert. Sei bereit zu unbequem sein. Es wird unangenehm sein. Und manchmal macht es keinen Spaß. Aber dort ist Jesus gefunden. Dort scheint der Heilige Geist in uns. Dort Gott füllt uns. Und dort finden wir Frieden. Vielen Dank für die Gelegenheit zu sprechen. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, voll mit Kämpfen. Nicht gegen die Menschen, sondern für sie. Danke.
Phil, ich bin total beeindruckt. Ich wünschte, mein Englisch wäre halb so verständlich wie dein Deutsch, muss ich mal ganz offen sagen. Ja. Suchet Frieden und jagt ihm nach. Wir haben ja schon ein paar Dinge gehört und da ist klar geworden, was der Vers auch sagt. Wenn wir aufgefordert werden, den Frieden zu suchen, heißt das ja, dass er nicht sofort greifbar ist. Der liegt nicht sofort vor uns. Dem Frieden nachjagen heißt, dass es anstrengend kostet, Frieden zu bekommen. Das geht nicht ohne Einsatz. Das hat der Alex sehr schön gezeigt in seinem Beitrag. Und das fand ich ganz toll. Und wir sehen es überall um uns herum. Ja, dass da, wo nicht aktiv nach Frieden gesucht wird, natürlich der Unfrieden um sich greift. Und das passiert auf allen Ebenen. Das passiert auf Nationenebene. Wenn eine Nation sagt, wir zuerst, dann bedeutet das Unfrieden. Wenn in der Familie irgendeiner sagt, ich zuerst, bedeutet das Unfrieden. Wenn jemand sich selbst nur verwirklicht, ohne an die anderen zu denken, bedeutet das Unfrieden. Wenn ich in meinen Beziehungen zu anderen Menschen nicht achtsam bin, führt das zum Unfrieden. Also wenn wir nichts tun, wenn wir nicht den Frieden suchen, wenn wir nicht dem Frieden nachjagen, führt das automatisch zum Unfrieden. Das heißt also, und da weist der Vers darauf hin, der Friede ist nicht direkt greifbar und der Friede ist flüchtig. Wir müssen uns wirklich bemühen, den Frieden zu suchen, manchmal graben. Manchmal müssen wir auch bei uns selber gucken und sagen, wo ist denn mein Verhalten, was an meinem Verhalten führt zum Unfrieden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war vor ein paar Wochen total erschrocken über mein eigenes Verhalten an meiner Arbeitsstelle, wo ich mich so verhalten habe, dass es zum Unfrieden geführt hat. Habe ich nicht den Frieden gesucht. Den Frieden suchen und ihm aktiv nachjagen, das ist eine Aufgabe, die wir haben. Und das ist etwas, was wir aktiv machen müssen. Der Friede ist nicht direkt sichtbar und er ist flüchtig. Wenn wir ihn nicht suchen, wenn wir ihm nicht nachjagen, dann werden wir zum Unfrieden beitragen. Und das ist anstrengend, das kann durchaus anstrengend sein. Ich glaube, der Alex, der hat wirklich auch gemerkt in seinem Erlebnis, dass ihm das Kraft gekostet hat, sich auch Selbstüberwindung gekostet hat, sich jetzt so, sag ich mal, von so einem Tyrannen da so rumschubsen zu lassen und damit so friedlich umzugehen, das kostet uns dann auch Kraft. Und dann ist die Frage, warum sollen wir das überhaupt machen? Warum sollen wir überhaupt Frieden suchen? Der David, der das geschrieben hat, war ja eigentlich ein sehr unfriedlicher Mensch. Ich glaube, von keiner Person in der Bibel wird es berichtet, dass er so viele Kriege geführt hat. Aber für ihn war es trotzdem wichtig, weil er wusste, dass es Gott wichtig ist, Frieden zu haben. Und es gibt auch manchmal Kriege, und da hat der Phil auch von erzählt, es gibt auch manchmal Auseinandersetzungen, die müssen wir führen. Die müssen wir führen. Wenn wir Kinder Gottes sind, glauben wir an Jesus Christus, dass das Kreuz ist ein Ärgernis in dieser Welt und deswegen werden wir auch automatisch immer Unfrieden haben, wenn wir von Gott erzählen und wenn wir unseren Glauben leben wollen. Es gibt also Auseinandersetzungen, die müssen wir führen, aber trotzdem sind wir aufgefordert, Frieden zu suchen und ihm nachzujagen. Wir sollen, soweit das möglich ist, uns bemühen, aktiv bemühen, Frieden zu schaffen und zu halten. Und wenn wir das tun, und das ist das, was mir groß geworden ist in der Beschäftigung mit dem Text, was mir auch so nicht klar war, oder zumindest nicht bewusst klar war, wenn wir bewusst Frieden suchen und nachjagen, Frieden schaffen, dann schaffen wir etwas von dem, was Himmel, was unter anderem, nicht nur, aber ein Stück von dem, was Himmel darstellt. Himmel ist Gegenwart Gottes und Gott nennt sich Gott des Friedens. Und das, Lennart, ich habe eine PowerPoint dabei, die zweite Seite bitte. Das ist mir dabei aufgefallen. Ich habe 7 Stellen im Neuen Testament gefunden, wo Gott sich selber als, oder wo die Bibel Gott als Gott des Friedens nennt. Und die wollte ich euch noch mitgeben. Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen in Römer 15, Vers 34. Der Gott des Friedens wird im kurzen mit Satan unter eure Füße zertreten. Römer 16, Vers 20. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Ganz wichtiger Spruch in 1. Korinther 14, 33. Der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. 2. Korinther 13, 11. Der Gott des Friedens wird mit euch sein. Philipper 4, Vers 9. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten herausgeführt hat, geht noch weiter der Vers, Hebräer 13, Vers 20. Also wir sehen, Gott bezeichnet sich selber als Gott des Friedens. Und wenn wir Frieden suchen, wenn wir dem Frieden nachjagen und auf diese Weise auch Frieden schaffen, dann schaffen wir etwas von dem, was den Himmel charakterisiert, schon hier auf der Erde. Und dann ist mir gerade noch eingefallen, im Philipperbrief, da gibt es noch einen anderen Vers über den Frieden. Ich glaube, das ist 2 Vers, finde ich jetzt so schnell nicht, aber ich kann ihn zitieren, dass der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, unser Herzen und unseren Sinn bewahren wird. Und das ist das, was wir wirklich mitnehmen können, wenn wir Frieden schaffen, wenn wir Frieden suchen und Frieden nachjagen, dann haben wir selber einen Profit davon. Dann wird Gott uns diesen Frieden ins Herz legen. Und ich glaube, dass das etwas Wunderbares ist.
Vielen Dank für eure Beiträge. Wir haben jetzt spontan noch einen Beitrag von Marco und dann gucken wir uns noch ein Video an mit einem Lied und enden dann den Gottesdienst mit einem Segenslied.
Ja, so ganz spontan ist es nicht. Ich habe es mir nämlich aufgeschrieben. So heute Morgen und gestern Abend kamen mir doch 2 Gedanken, die ich gerne mit euch noch teilen möchte. Ich habe über diesen Vers von der Jahreslosung natürlich auch nachgedacht. Und eigentlich habe ich das immer damit in Verbindung gebracht, dass wir Frieden in die Welt tragen sollen, dass wir anderen Menschen, dass wir Friedensstifter sein sollen, anderen Menschen gegenüber. Aber mir ist so bewusst geworden, und deswegen möchte ich es einfach auch noch sagen, dass dieser Vers einfach mit unserem eigenen inneren Frieden was zu tun hat, dass er auch unseren eigenen inneren Frieden meint. In Johannes 14, Vers 27, da steht, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht die Welt gibt, gebe ich euch. Und dann steht da, euer Herz werde nicht bestürzt, seid auch nicht furchtsam. Und mir ist so bewusst geworden, dass es ganz wichtig ist, dass wir inneren Frieden bekommen, dass wir Frieden bekommen mit uns selber, dass wir mit uns selber versöhnt sind dass wir zur Ruhe gekommen sind. Dass wir versöhnt sind mit der eigenen Biografie, dass wir mit unserer Vergangenheit aufgeräumt haben, mit den Sünden, die wir getan haben, dass wir sie vors Kreuz gebracht haben und dass wir sie auch nicht wieder mitgenommen haben. Versöhnt sein mit den eigenen Unzulänglichkeiten, mit den Fehlern, die ich auch weiterhin tue. Damit ist nicht gemeint, dass wir in der Sünde bleiben. Das wollen wir ganz sicher nicht. Aber dass wir, wie gehen wir damit um, wenn es doch wieder passiert? Immer wieder Gottes Gnade in Anspruch zu nehmen und in diesem Frieden zu ruhen, dass Gott alles getan hat. Er hat dafür gekämpft, dass wir Frieden haben können. Dass wir dafür dankbar sind. Dass wir dankbar, dass wir Frieden haben mit uns und Frieden mit unserem Umfeld. Dass wir selber vergeben haben, da wo wir vergeben müssen. Und dass wir auch um Vergebung gebeten haben, wo wir um Vergebung bitten müssen. Dass ich nichts mit mir rumschleppe, was mich lähmt, was mich nicht zur Ruhe kommen lässt, was mir diesen Frieden letzten Endes raubt. Und dass wir Frieden haben mit Gott. Das bedeutet auch, dass ich mir bewusst bin, dass ich vor Gott keine Leistung erbringen muss. Gott will keinen, der alles selber kann, der alles selber schafft. Sondern er will einen, der weiß, dass er das nicht kann. Frieden zu haben, das heißt auch, dass ich mir meiner Identität bewusst bin. Wir hatten letztes Jahr eine Predigtreihe zum Thema Identität. Identität heißt in einem Satz, dass ich mich bedingungslos von Gott geliebt weiß. Und das führt zu innerem, echten Frieden. Ich sage das als jemand, der damit auch noch nicht fertig ist. Ich erlebe das selber bei mir, dass mich Dinge schon mal wieder einholen, die ich eigentlich schon mal vor dem Kreuz abgelegt hatte. Und mir werden auch oft meine eigenen Unzulänglichkeiten bewusst. Und ich merke, dass ich bin derjenige, der versucht, vor Gott Leistung zu erbringen, der vor Gott und vor anderen meint, Leistung bringen zu müssen. Und zu wollen. Aber das ist nicht das, was Frieden schafft. Und noch ein zweiter Gedanke, den hat Klaus eigentlich eben schon so angesprochen. In dem Vers, da ist von Suchen und von Jagen die Rede. Ne? Suchen muss man ja was offensichtlich nicht an der Oberfläche ist, was nicht irgendwo rumliegt. Man muss das suchen und das kann mit Aufwand verbunden sein. Gott sagt, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem lasse ich mich finden. Das kann auch erstmal noch mit Anstrengungen verbunden sein, zu diesem inneren Frieden zu kommen. Das fängt nämlich damit an, dass ich ehrlich zu mir selber bin. Dass ich ehrlich zu mir bin und dass ich ehrlich zu meinem Nächsten bin. Und dass ich da, wo ich was zu klären habe, das auch mache. Dass ich das nicht auf sich beruhen lasse und warte, dass Gras darüber wächst, dass der Frieden dann doch einkehrt, sondern ich muss da vielleicht aktiv was für tun noch. Ja? Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass einer ganz gewaltig dahinterher ist, Unfrieden zu stiften, das ist nämlich Satan. Und dafür brauchen wir diesen geistlichen Kampfanzug, der in Epheser auch genannt ist. Satan möchte Unfrieden bringen. Er möchte uns, dass wir diesen inneren Frieden nicht haben. Er möchte uns mit sich selbst, dass wir mit uns selbst entzweit sind. Ja, das bedeutet Unfrieden. Aber Jesus ist der Sieger. Und dieser innere Frieden ist letzten Endes auch eine Voraussetzung für Vollmacht. Wenn wir diesen inneren Frieden in Jesus gefunden haben, dann kann seine Macht, nicht unsere, mehr zur Auswirkung kommen. Und das wünsche ich uns, das wünsche ich euch und mir, dass wir uns auf die Suche machen, auf die Jagd machen, wenn wir da vielleicht noch Baustellen haben in unserem Leben.